Servus, guten Morgen, bon dia, moin. Ja, mir wurde gesagt, ich solle am Anfang ein paar Worte zu mir sagen und es war mal so ein ganz kleiner Ausschnitt, das war noch nicht alles. Also da war mal eine Zeit in München dabei, dann gab es eine Zeit in Stuttgart, es gab eine Zeit in Mosambik im südlichen Afrika und es gibt seit einem Jahr Ostfriesland. Na, endlich angekommen, oder? Es ist wirklich schön, heute Morgen diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Und ich will gar nicht so viel mehr zu mir sagen. Vielleicht noch ganz kurz, die Station in Mosambik war eine sehr prägende für uns als Familie. Wir waren für 7 Jahre dort in der Mission. Und heute habe ich meine Frau dabei und meine Tochter. Es gibt noch 2 Söhne. Der eine studiert in Aachen, für den war es ein bisschen weit. Und der andere macht heute Kindergottesdienst in Vinhusen. So, dass die abkömmlich waren, die sind hier und begleiten mich. Und ja, das ist so unsere Familie. Und jetzt freue ich mich, dass wir einfach eintauchen dürfen in das Wort Gottes. Freut ihr euch auch? Gottes Wort, das ist, glaube ich, schon so mit was ganz Elementares, warum wir zusammenkommen, warum wir sagen, ja, wir machen uns auf am Sonntagmorgen, wir besuchen den Gottesdienst, weil wir Orientierung bekommen wollen von unserem guten Gott. Wir wollen Wegweisung bekommen aus seinem Wort. Ich habe euch heute etwas mitgebracht und da möchte ich mit euch zusammen drüber sprechen. Das Thema sorgt euch um nichts. Ich weiß gar nicht, kommt die Präsentation auch da hinten? Nur so eine ganz kurze, genau, also jetzt wäre der Moment, wo die kommen dürfte. Genau, aber ja, also sorgt euch um nichts. Und ich habe mir gedacht, wir packen mal so was Bedrohliches dazu, vom Bild. Ja, so diese bedrohlichen Wellen. Und ich habe gesagt, ich würde gerne mit euch zusammen darüber sprechen, dann meine ich das auch, ja. Also ich sage das gleich am Anfang, wenn ich eine Frage stelle, seid ihr herzlich eingeladen zu antworten. Okay? Einfach nur, dass wir am Anfang schon mal so die Terms miteinander klarstellen können. Und bevor ich gleich den Text lese, der uns erwartet, möchte ich euch auch sagen, was uns so in dieser Predigt, was so die Leitlinien sind. Sie soll für alle sein, die vielleicht gerade ein bisschen traurig sind, die vielleicht etwas niedergeschlagen sind, etwas schwermütig sind. Wenn du dir um irgendetwas Sorgen machst, vielleicht um deine Gesundheit, oder um die Gesundheit eines Menschen, der dir lieb und wichtig ist. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Eltern, die immer älter werden. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Kinder, die Entscheidungen, die sie treffen oder wie ihr Weg nach der Schule weitergeht. Vielleicht machst du dir Sorgen um eine finanzielle Situation. In dieser Predigt soll es um alle gehen, die sich um irgendetwas Sorgen machen. Und wir werden gleich nochmal diesen Text lesen aus Philipper 4 und dann wollen wir uns einen Ausschnitt des Textes etwas genauer angucken und ich will auch versuchen, uns den Zusammenhang mitzugeben, die Hintergründe zu diesem Text. So, das ist so mal ein ganz grober Überblick, dass ihr am Anfang wisst, was euch erwartet. Paulus hat einen echt genialen Brief geschrieben an die Philipper. Wisst ihr, Paulus wollte mehr als alles andere. Wollte er nach Rom gehen, um in Rom das Evangelium zu verkündigen. Das hat er immer wieder geschrieben in verschiedenen Briefen. Das war seine Absicht. Und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er sein Ziel nicht erreicht hätte. Er kam nach Rom, aber ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Er kam nach Rom in Gefangenschaft. Er war 24 Stunden am Tag gekettet an einen römischen Soldaten, der ihn bewachte. In dieser Situation hätte er doch wie kein anderer das Recht gehabt, sich Sorgen zu machen. Er hatte keine Ahnung, wie es mit ihm weitergehen würde, wie lange er im Gefängnis bleiben muss, ob er am Leben bleiben würde oder nicht. Und mitten in diese Situation hinein, aus dem Gefängnis, schreibt Paulus den Brief an die Philipper. Und da schreibt er in Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Das ist doch so ein Ding, das schreibt man einfach im Gefängnis. Ja, deswegen erzähle ich euch den Zusammenhang und den Hintergrund, damit uns bewusst wird, was da gerade passiert. Er sagt weiter, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Und so das Highlight für unseren Morgen heute sind die nächsten Worte. Der Herr ist nahe. Würdet ihr das einfach mal mit mir zusammen laut sagen? Der Herr ist nahe. Wisst ihr, ich habe in meinem Konzept stehen, war schon ganz gut für den Anfang, machen wir nochmal, aber es war gut genug. Ja, ihr habt gleich mitgemacht, richtig, richtig gut. Der Herr ist nahe. Und dann sagt er weiter, diesen Vers, den Frauke gerade gelesen hat, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Paulus gebraucht hast, in dieser Situation solche Worte zu schreiben, die auch zu uns heute hier in Remels sprechen können. Ich möchte beten, dass du den Menschen nahe bist, die heute eine Berührung mit dir brauchen. Denen, wo gerade die Sorgen, die Nöte und der Frust überhand nehmen will, willst du sie segnen und willst du sie stärken. In Jesu Namen. Amen. Okay, jetzt kommt der zweite Stufe. Wir haben es gerade schon mal zusammen gesagt. Der Herr ist nahe. Jetzt kommt die nächste Herausforderung an euch. Gib mal jemand in eurer Umgebung ein High Five und sagt ihm, der Herr ist nahe. Klappt schon ganz gut. Klappt schon ganz gut. Und Paulus, ich finde, er haut hier in Vers 6 wieder so einen richtigen, ja, so ein Ding raus, wie nur Paulus es kann. Sorgt euch um nichts. Und Frauke hat es schon angesprochen und ich habe mir die gleiche Frage gestellt. Geht das denn überhaupt? Geht das überhaupt? Oder stellt er uns hier einen Imperativ vor Augen, den wir überhaupt nicht erfüllen können? In einer Welt wie der unseren. Ich heiße schließlich nicht Alice und ich lebe auch nicht im Wunderland. Ja, wie soll ich mich um nichts Sorgen machen mit allem, was in unserer Welt und in meinem ganz persönlichen Leben, in meiner Familie, meiner kleinen Gemeinde, meinem Freundeskreis, was da so los ist? Ist es überhaupt möglich, sich um nichts Sorgen zu machen? Wenn wir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, unser Leben lang die Nachrichten verfolgt haben, dann wissen wir, was in unserer Welt los ist. Seit 2,5 Jahren dieser massive Krieg in der Ukraine. Vor ziemlich genau einem Jahr der katastrophale Terroranschlag der Hamas in Israel und seitdem eine immer weiter eskalierende Spirale der Gewalt. Aber ich mache mir keine Sorgen. Ist das nicht naiv? Und dann schauen wir doch mal in unsere eigene Realität hinein. Wer kennt das nicht? Nachts wach liegen, nicht mehr einschlafen können, sich von einer Seite auf die andere wälzen. Und warum? Sorgen. Als wir im Dezember 2013 zurückkamen aus Mosambik, da hatte ich eine echt schwere Zeit. Wir hatten keinen Job, kein Haus. Wir wussten noch nicht einmal, in welches Land wir gehen sollten. Meine Frau ist aus den Niederlanden, wir waren schon in Holland, wir hatten schon unsere Kinder in der Schule dort angemeldet und dann haben wir uns über Nacht umentschieden und sind schon einmal vor gut 10 Jahren hier in Norddeutschland gelandet. Aber ich habe mir echte Sorgen gemacht. Wie soll das weitergehen? Und wisst ihr, was ich auch so dramatisch finde, wenn man diese Studien liest über unsere Jugend, wie viel Sorgen sich heute schon die Jugendlichen machen. Die Gen Z, die Generation Z, macht sich laut Soziologen mehr Sorgen als alle anderen Generationen vor ihnen. Wisst ihr, früher, also das war so meine Jugend, oh, don't worry, be happy, ne, wer kennt es noch? Ja, ganz gechillt und ganz entspannt. Wir gucken einfach mal. Irgendwie wird es schon. Das sagen sie heute. Was macht ihr aus unserem Planeten? Und damit haben sie ja nicht einmal völlig Unrecht. Und ich finde es so traurig, wenn sich Jugendliche heute schon, bevor sie überhaupt zum Studium gehen, Sorgen machen müssen, ob sie einen Arbeitsplatz finden. Sorgen machen, ob sie einmal der Altersarmut zum Opfer fallen. Sorgen machen, ob die Rente dann überhaupt noch greift. Stell dir das mal vor. Jugendlicher, noch nicht mal studiert, denkt schon an die Rente. Das ist doch traurig. Sorgen, ob es überhaupt noch einen Planeten mit genug Platz für alle gibt. Und bei so viel Unsicherheit, ich habe am Anfang nur zwei Dinge genannt, da kann man sich doch wirklich Sorgen machen. Und dann sagt Paulus, macht euch um nichts Sorgen. Und dann kam ja vor ein paar Jahren, da erinnern sich wahrscheinlich alle dran, sogar die Jüngeren unter uns, kam ja dann auch noch Corona. Ja, und spätestens da haben wir gemerkt, dass sogar die Dinge, von denen wir glauben, sie im Griff zu haben, von denen wir glauben, sie zu kontrollieren, selbst die haben wir nicht in der Hand. Ich möchte heute neben diesem Text aus Philipper 4 noch einen Text aus dem Alten Testament mit euch betrachten. Es geht um einen Propheten. Und dieser Prophet ist vielleicht auch so ein bisschen gewesen wie die Generation Z von heute. Dieser Prophet hat Gott geliebt von ganzem Herzen und trotzdem, obwohl er Gottes Macht, Treue und Versorgung immer wieder gesehen hatte, hat er sich riesige Sorgen gemacht. Sein Name ist Elia. Wenn du nicht genau weißt, wer Elia war, kann ich dir nur sagen, er war ziemlich tough. Also der hatte echt Haare auf den Zähnen. Er hat den bösen König Ahab von Israel konfrontiert mit seiner Sünde. Da brauchst du echt Mumm, um zum König zu gehen, weil der König, der hat mal ganz kurz alle im Kopf kürzer gemacht, die ihm nicht gepasst haben. Elia hat eine Dürre vorhergesagt, die den bösen König Ahab und sein Königreich übelst beeinflussen würde. Und das hat den König geärgert. Er war sauer auf Elia und er hat Elia zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Er hat ihn verfolgt mit seinen Soldaten, er wollte ihn gefangen nehmen und töten. Drei Jahre lang war Elia auf der Flucht. Er hat sich versteckt und die ganze Zeit war Gott treu. Gott versorgte ihn durch Raben mit Brot und mit Fleisch und Elia konnte sogar Tote auferwecken. Einmal, also wenn ich mir diese Szene immer wieder vorstelle, es muss so cool gewesen sein, da besiegte Elia alleine, nur er alleine, 850 falsche Propheten. Hey, das ist doch mal ein Rambo im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder? 850, das kennen wir nur aus Filmen. Er hat Feuer vom Himmel gerufen und er machte allen 850 falschen Propheten das gar aus. Und dann, nachdem Gott durch Elia Wunder über Wunder vollbracht hatte, dann kommt eine schlecht gelaunte Frau und bedroht ihn. Ich habe vorhin gesagt, dass Ahab ein böser König war. Neben seiner Ehefrau Isabel war Ahab wie Mutter Teresa. Diese Frau, sie sagte zu ihm, Liebling, wenn du es nicht hinbekommst, dann lass mich mal ran. Ich werde das schon hinkriegen und diesen Elia töten. Als Elia das hört, zerlegt es ihn komplett. Immer tiefer fällt er in eine Spirale aus Angst, Sorge und Depression. Vielleicht können sich manche von euch da gut hineindenken. Und ich möchte euch jetzt die Geschichte zeigen und wir wollen uns vier Fehler anschauen, die Elia in dieser Situation gemacht hat. Nicht um zu sagen, oh Mann, Elia, wie doof warst du, sondern um zu sagen, hey, vielleicht sind es Dinge, die mir auch passieren. Vielleicht sind es Fehler, die ich auch immer wieder mache, wenn ich in so einer Spirale bin, und damit ich dem entgehen kann. Wir wollen lernen von Elia. Mir ging es auch so. Ich habe die gleichen Fehler gemacht, als ich vor gut 10 Jahren in dieser Situation war. Schauen wir uns den Text an, 1. Könige 19, ab Vers 3. Da fürchtete er sich. Es geht um Elia. Elia hatte Panik. Er hat gerade 850 falsche Propheten besiegt und getötet. Da kommt die Drohung dieser Frau und Elia bekommt Panikattacken. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda. Achtet auf seine Fehler. Und er ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Jetzt ist er also alleine und er irrt irgendwo in der Wüste umher. Er kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Freunde, überlegt ihr mal, er hat Angst, dass Isabel ihn tötet. Und was will er? Er will ihr zuvorkommen. Er will sterben, bevor sie ihn findet. Ist es nicht total irrational? Was ist da los? Ich will es dir sagen, was los ist. Elia kann einfach nicht mehr. Er hat alles ertragen, was er ertragen konnte. Und jetzt liegt er da unter diesem Busch und er sagt, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und ich glaube, wir haben heute Morgen auch Menschen hier, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Du sagst, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe alles gemacht, was ich tun kann. Ich versuche, alle Rechnungen zu bezahlen. Und jetzt kommt auch noch diese Rechnung. Das bricht mir das Genick. Andere kommen mit ihrer Beziehung nicht mehr klar. Ich probiere, alles richtig zu machen. Ich probiere es immer und immer wieder. Und immer wieder werde ich enttäuscht. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Wieder andere sind unter enormem Druck. Der Kalender ist voller Termine und du arbeitest und arbeitest. Aber je mehr du arbeitest, desto mehr Termine bekommst du. Manche sind alleinerziehend und du versuchst irgendwie alles zu jonglieren und den Ball in der Luft zu halten. Du arbeitest dich kaputt und versuchst gleichzeitig für die Kinder Vater, Mutter, Oma und Opa zu sein. Du kannst einfach nicht mehr. Und dann kommt vielleicht mal was völlig Banales. So was Banales wie, du hast 9000 Mal gekocht. Und 9000 Mal hat sich keiner bedankt. Aber jetzt, beim 9001. Mal, stehen wieder alle einfach nur auf und es zerlegt dich. Es ist der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Für mich war es damals in meiner Zeit die Perspektivlosigkeit. Was habe ich jetzt nach dieser Zeit in der Mission überhaupt noch für eine Aufgabe? Wie kann ich meine Familie versorgen? Wie geht es weiter? Ich stand neben mir und Elia, er stand auch neben sich. Wenn die Umstände und die Sorgen zu groß wären, dann reagieren wir irrational. Schauen wir uns diese vier Fehler Elias an. Der erste Fehler war, er hat sich verrannt. Und das ist oft das allererste, was wir tun, wenn wir einfach nicht mehr können. Wir verrennen uns. Im Text hieß es, da fürchtete er sich und er lief um sein Leben. Elia rannte nach Beersheba. Jetzt glaube ich, die wenigsten von uns kennen sich so mit der Geografie in Israel so richtig aus. Aber nach diesem unglaublichen Sieg über die 850 falschen Propheten, diese Geschichte fand statt in Jezreel. Und Jezreel ist so 15, 20 Kilometer südwestlich von Nazareth, also relativ im Norden, ja, also in Galiläa, wo Jesus ja auch lange Zeit gewirkt hat. Und jetzt müssen wir mal ein ganzes Stück rauszoomen auf der Landkarte. Da seht ihr da oben der linke Ausschnitt, so ein ganz kleines Ding aus der rechten Karte und dann geht es runter in den Süden des Landes nach Beersheba. Das lag 170 Kilometer südlich. Das nehmen wir so locker zur Kenntnis, oder? Hä? Elia rannte 4 Marathons hintereinander. Er rannte um sein Leben. Ich weiß nicht, wer von euch den Kollegen hier noch kennt. Ja, an den musste ich denken. Run, Forrest, run. Ja, Forrest Gump, er hat gerannt und gerannt. Ich glaube, 170 Tage ist er gerannt. Aber Elia rannte um sein Leben 170 Kilometer. Und kurz bevor er das getan, hatte er auch schon eine unglaubliche athletische Leistung vollbracht. Nämlich rannte er vor König Ahab davon, der mit dem Wagen gefahren ist Und er ist zu Fuß schneller gerannt als der König mit dem Pferdewagen, der ihn gezogen hat. Also der Typ, der war fit. Ich weiß nicht, wer von euch so die Leichtathleten sind. Wenn ihr mal trainieren gehen könnt, wenn wir dann im Himmel sind, ich würde eine Trainingssession mit Elia buchen. Ja, also der hat bestimmt ein paar gute Tricks für euch drauf. Ich habe euch erzählt, wie es mir ging, als wir im Dezember 2013 zurück in Deutschland waren. Was ich nicht erzählt habe, ist, wie es mir die Monate vorher ging. Da galt es im Projekt, alles abzuschließen, zu übergeben, den Container zu packen. Ich habe schon aus Mosambik ständig Bewerbungsgespräche geführt. Es war eine unglaublich intensive Zeit. Gerannt und gerannt und gerannt und gerannt. Und danach, im Januar, bin ich vielleicht ins Loch hineingefallen. Aber ich hatte mich schon die Monate zuvor total verrannt. Vielleicht sind manche von euch gerade jetzt in dieser Situation. In einer Zeit, wo die Sorgen dich erdrücken wollen. Du erkennst dich gar nicht wieder. Aber vielleicht bist du die letzten Monate, vielleicht schon die letzten Jahre einfach nur viel zu schnell unterwegs gewesen. Vielleicht ist das ein Fehler, den du auch tust. Du verrennst dich. Elia hatte sich verrannt. Das war sein erster Fehler. Und sein zweiter Fehler, er hat sich isoliert. Viele von uns machen auch diesen Fehler, wenn uns alles zu viel wird. Vielleicht kommt es uns bekannt vor, als Elia zu seinem Diener sagt. Und dieser Diener ist nicht nur ein Bediensteter, das ist auch echt sein nahestehender Freund, mit dem er jahrelang unterwegs war. Zudem sagt er: Danke, ich brauche dich nicht mehr. Und er geht allein weiter. Manchmal höre ich auch von Menschen diese Aussage: Da muss ich alleine durch. Wer sagt das? Dein Kopf und sonst niemand. Es gibt nichts, wo du alleine durch musst. Aber dumm wie ich bin, hatte ich damals den gleichen Fehler gemacht. Ihr könnt sie fragen, meine Frau ist da, die war stinksauer mit mir. Aber ich wollte mit niemandem wirklich reden. Ich wollte mir keine Hilfe holen. Warum auch? Ich habe doch immer alles alleine hinbekommen. Ich bin ja schließlich ein Mann. Kennt ihr das, ihr Männer? Ihr müsst einfach nur mit der Augenbraue zucken, das reicht schon. Ja? Keine Blöße geben, nichts zugeben. Ich weiß, wie das ist. Was für eine beschränkte Sicht. Wir brauchen uns gegenseitig. Warum hat Gott wohl am Anfang gedacht, Adam braucht eine Gehilfin? Weil er es alleine nicht gebacken kriegt. Es ist so. Wir brauchen Hilfe. Und deswegen, ihr Lieben, gibt es Gemeinde. Gemeinschaft ist so ein wichtiger Teil von Gemeinde. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch in Remels im Einzelnen aussieht. Aber bestimmt habt ihr hier in der Gemeinde auch Hauskreise und Kleingruppen. Die Beziehungen zu anderen Christen sind so wichtig. Unter den restlichen Leib Christi sind wir unvollständig. Das ist das Bild von Paulus, das er im Korintherbrief nennt. Wir sind ein Leib. Hey, wie willst du als Auge alleine überleben? Wie willst du als Hand alleine überleben? Du musst Teil des Leibes sein. Gemeinschaft ist so wichtig. Schließ dich einer kleinen Gruppe an, damit du diese Gemeinschaft und auch die notwendige Korrektur einer Gruppe erfahren kannst. Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie Elia. Amen. Der dritte Fehler Elias, er hat ausschließlich noch auf das Negative geschaut. So ein echter Klassiker, oder? Wenn es nicht so läuft, dann fokussieren wir auch noch den Blick auf alles, was nicht klappt. Und das ist dann ja wirklich alles. Also alles klappt dann plötzlich nicht mehr, ne? Dass wir noch ein Dach über dem Kopf haben, noch ein Bett, in dem wir liegen können, dass wir morgens aufstehen dürfen, dass wir was zum Frühstück haben, das ist dann plötzlich irrelevant, weil alles ist ja schlecht. So ging es Elia auch. Wie oft machen wir diesen Fehler? Elias sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, ich will sterben, ich bin nicht besser als mein Vater, nicht besser als meine Vorfahren. Und wie oft schauen wir auch so auf dieses Negative? Mein Leben ist furchtbar. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nie. Es wird mir einfach alles zu viel. Ich kann diese Leute nicht leiden. Meine Arbeit mag ich auch nicht. Immer bekomme ich alles ab. Ja, immer ich alles. Ich armes Schwein. Keiner ruft mich an. Keiner mag mich. Ich werde nie glücklich sein. Ich werde immer Probleme haben. Wir schauen auf das Negative. Ich habe das damals auch gemacht. Ich hatte keine Perspektive, keine Hoffnung, keine Kraft, etwas zu verändern. Ihr Lieben, der Blick auf das Negative ist sehr gefährlich. Und der vierte und vielleicht der schlimmste Fehler Elias, er vergisst Gott. Eigentlich verrückt. Denn er hat sein Leben lang so viel mit Gott erlebt. Jeden Augenblick in seinem Leben war Gott gegenwärtig und treu und sichtbar. Aber trotzdem hat Elia das gemacht, was so viele von uns auch machen. Er hat seine Probleme angeschaut und dabei seinen Gott vergessen. Aber das Verrückte daran ist, schon sein Name allein, Elia, hätte ihm Trost in seinen Ängsten geben sollen. Elia in der hebräischen Schreibweise bedeutet, mein Gott ist mein Atem. Also Gott kann mir doch gar nicht näher sein. Er ist mein Atem. Er erfüllt mich. Er ist meine Lebensquelle. Er ist mein Ein und Alles. Gott ist mein Erhalter. Er ist mir so unglaublich nah. Und trotzdem, obwohl Elia das wusste, fiel er in dieses Loch. Und jetzt ist die große Frage, wie hat Gott reagiert? Oh, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Nein, Gott ist Elia in seiner Not begegnet und ich möchte uns zeigen, wie Gott sich Elia offenbart hat. Vers 11, da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind auf, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben. In dem Erdbeben aber war der Herr auch nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. In dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Und darin war der Herr. Da war er in dem sanften Windhauch, in diesem Atem. Der Herr ist mein Atem. Erst kam dieser mächtige Sturm, aber er war nicht im Sturm. Die Erde bebte, der Herr war nicht im Beben. Es kam das riesige Feuer. Auch da war der Herr nicht drin. Der Herr war im sanften Atem. Er war im Flüstern. Und ich habe mich gefragt, warum war er nicht in dem Pompösen? Warum war er nicht in dem Lauten? Warum nicht im Sturm, im Erdbeben, im Feuer? Es gibt doch so viele andere Begebenheiten, auch in der Bibel, wo sich Gott genau so offenbart. Im Lauten, im Sturm, im Feuer. Hier, ich glaube, es lag an der Situation, in der sich Elia befand. In Elias Sorgen, Ängsten, Nöten und Depressionen begegnet Gott ihm in einem Flüstern. Warum? Erinnert ihr euch an das High Five? Weil er ihm nahe ist. Er ist in ihm. Er ist in seinem Atem. Im Lärm des Alltags, da haben wir so viel Geschrei und so viele Stimmen um uns. Ihr kennt das bestimmt, wenn man so mit vielen Menschen in einem Raum ist und alle reden durcheinander, irgendwann versteht man den anderen gar nicht mehr. Kennt ihr das? Was tut man dann? Man redet lauter. Und was machen die anderen dann? Die reden auch lauter und es wird manchmal fast unerträglich. Aber wenn uns jemand nahe ist, kann er auch in unser Ohr flüstern. Und wir hören es trotzdem. Man muss sich schon konzentrieren, aber man hört es trotzdem. Ihr müsst euch konzentrieren und genau hinhören. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr es verstehen. Richtig. Es gibt noch jemanden anderen, Es gibt noch den Teufel dagegen. Der schreit dir seine Lügen und Anklagen zu. Du wirst nie genug sein. Du wirst das nie schaffen. Aus dir wird nie etwas. Du hast schon wieder versagt. Aber Gott flüstert. Warum? Weil er dir ganz nahe ist. Er flüstert dir zu. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht versäumen. Ich bin immer bei dir. Nichts und niemand kann dich von mir trennen. All das flüstert Gott dir in dein Ohr. Warum flüstert er? Weil er dir nahe ist. Ich will dir heute sagen, die meisten Dinge, um die du dir gerade Sorgen machst, werden nicht passieren. Dann haben wir uns grundlos gesorgt. Manchmal passieren die Dinge auch, um die wir uns Sorgen gemacht hatten, aber sie sind nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben. Und manchmal ist es auch so, dass die Dinge, um die wir uns Sorgen machen, auch wirklich eintreten und genauso schlimm sind, wie wir es erwartet haben. Und manchmal sind sie sogar noch schlimmer. Aber die Güte Gottes trägt uns immer durch. Er ist immer treu. Er verlässt uns nie. Er versäumt uns nie. Warum nicht? Weil er unser Atem ist. Weil er uns so nahe ist, dass wir sein Flüstern hören können, wenn wir uns darauf konzentrieren. Und deshalb konnte Paulus sagen, während er an einen römischen Soldaten gekettet war und seine Zukunft nichts kannte, konnte er sagen, sorgt euch um nichts. Er konnte sagen, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Und warum? Denn der Herr ist nahe, weil er nahe ist. Und warum flüstert er? Weil er nahe ist. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was für ein Zuspruch. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Warum flüstert er? Weil er nahe ist. Der Herr ist nahe. Das will ich dir mitgeben. Dein Gott ist hier. Wenn du heute in diesem Gottesdienst bist und eine Last auf deinem Herzen ist, egal was es für Sorgen sind, dann lass diesen Tag nicht vorübergehen, ohne dass du deinen Gott suchst und auf sein Flüstern hörst. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt uns eine Minute Zeit nehmen. Eine Minute der Stille, wo du ganz persönlich in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinem Herzen mit Gott redest. Wo du ihn fragst, was hast du mir zu sagen? Du kennst meine Situation, du kennst meine Sorgen. Ich habe dir keine 10 Rezepte mitgebracht, wie du die Sorgen doch los wirst. Aber ich hoffe, ich konnte dir mitgeben, dass Gott bei dir ist, in deinen Sorgen. Und jetzt rede mit ihm. Lass uns eine Minute der Stille haben. Himmlischer Vater, wir vertrauen dir. Ich möchte beten, dass wir inmitten von schweren Prüfungen, inmitten unserer Sorgen, inmitten unserer Niedergeschlagenheit dir begegnen dürfen. Ich möchte beten, dass du unsere Ohren öffnest und dass wir dein Flüstern wahrnehmen. Im Trubel des Alltags und im Lärm des Alltags. Und ich bete, dass meine Geschwister hier, diejenigen, die gerade durch so eine schwere Zeit gehen, dass sie das im eigenen Leben erfahren dürfen, wie sie einen Frieden von Gott bekommen, der nach menschlichen Maßstäben überhaupt keinen Sinn macht. Wie sie inmitten des Sturms deinen Frieden, deinen Trost und deine Sicherheit erleben dürfen. Herr Jesus, ich bete, dass du einem jeden von uns nahe bist. Amen.